Den Text zur heutigen Predigt finden wir im Buch Daniel. Daniel, Kapitel 6 und dort der Vers 23. Daniel, Kapitel 6, Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Ich wünsche dir, Jascha, Gottes reichen Segen für die Verkündigung.
Ja, es ist schön, mal wieder hier bei euch zu sein. Schaue ich gerade noch. Jetzt ist es wahrscheinlich besser. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Es ist schön gewesen, heute Morgen hier reinzukommen und von so vielen von euch begrüßt zu werden, willkommen geheißen zu werden. Da fühlt man sich wohl, wenn man hierher kommt. Es geht uns sehr gut. Als Adina und ich heute Morgen hierher gefahren sind, da haben wir auf dem Weg hierher über die Landschaft hier geschwärmt. Es ist einfach schön, wenn man hier auf die Örtlimat fährt und dann irgendwann diesen Blick auf den Thunersee mit dem Bergpanorama im Hintergrund. Es ist ein Vorrecht, hier leben zu dürfen. Wir hatten Ferien gehabt, wir waren an verschiedenen Stellen der Schweiz unterwegs, vom Genfersee bis zum Bodensee, auf verschiedenen Seen unterwegs, und wir haben die unterschiedlichen Seiten der Schweiz kennengelernt, vor allem ich. Ihr wisst, ich bin noch nicht so lange in der Schweiz. Und es ist einfach schön, hier zu leben. Es geht uns so gut. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, mehr als genug. Wenn ich im Supermarkt stehe, dann erschlägt mich manchmal die Auswahl an Produkten, die wir haben. Wenn Adina mir einen Auftrag gegeben hat, was ich mitbringen soll, dann stehe ich zum Teil vor dem Regal, um genau dieses Produkt zu finden. Denn die Auswahl ist so groß, die uns zur Verfügung steht. Wir haben alle von uns ein Dach über dem Kopf. Wir leben im Warmen, besonders auch jetzt, wenn draußen die Sonne scheint, wenn wir die Möglichkeit haben, dann versuchen wir irgendwie die Temperaturen herunterzukühlen, wenn es notwendig ist. Es geht uns gut und wir können so dankbar sein. Und doch sind all diese Dinge nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass gerade uns die letzten Jahre auch wieder bewusst gemacht haben, dass viele Dinge, die wir vielleicht bislang für so selbstverständlich angesehen haben, gar nicht so selbstverständlich sind, wie sie uns manchmal vorkommen. Da stehe ich vor dem Supermarktregal und ich suche unsere Packung zarte Haferflocken. Und ich muss feststellen, schon seit einigen Tagen, seit einigen Wochen ist genau diese Packung an zarten Haferflocken ausverkauft. Sie ist nicht lieferbar. Wir mussten auf die körnigen Haferflocken ausweichen. Und wir freuen uns wieder darauf, wenn es wieder die zarten gibt. Dinge, die bislang für uns selbstverständlich waren, sind gar nicht mehr so selbstverständlich. Wir hören davon, dass wir noch nicht genau wissen, was in den nächsten Monaten, wenn es wieder kälter wird, auf uns zukommen wird. Ob wir heizen können, wie wir es gewohnt sind, oder ob wir auch dort Einschränkungen erleben werden. Eine Tatsache, die wahrscheinlich viele, vor allem die Jüngeren von uns, wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Wir erleben, dass unter Umständen es zu Stromknappheit kommen kann. Etwas für mich Unvorstellbares, dass man unter Umständen irgendwann einen Raum geht, den Lichtschalter bedient und der Grund, dass das Licht nicht funktioniert, nicht daran liegt, dass die Glühbirne kaputt ist. Dinge, die bislang selbstverständlich waren, scheinen plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich zu sein. Ich möchte mit euch gerne in eine Geschichte eintauchen, in der ebenfalls ein junger Mann, der im Laufe seines Lebens an verschiedenen Stellen erleben muss, dass Dinge vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind, wie sie auf den ersten Eindruck erscheinen. Ich möchte mit euch gerne in das Buch Daniel eintauchen und dort die Geschichte von Daniel anschauen, der in seinem Leben sehr, sehr vieles erlebt hat. Er ist als junger Mann, als Gefangener, weg von seiner Heimat nach Babylon geführt worden. Es war nicht selbstverständlich, dass als er dort an den Hof gekommen ist, er zu den wenigen Privilegierten gehört hat, die eine besondere Ausbildung dort in Babylon genießen durften. Es war nicht selbstverständlich, dass er dort als als Kriegsgefangener doch eine sehr, sehr gute Behandlung erlebt hat. Zumindest was die Grundversorgung angeht. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass Daniel dort am Hof die Möglichkeit bekommen hat, bis zu einem gewissen Grad seine Ernährung selbst wählen zu dürfen. Die Geschichte von Daniel ist eine Geschichte, in der wir wahrscheinlich einen Mann erleben, von dem ein hohen Grad an Flexibilität erwartet wird. In der Zeit, in der Daniel in Babylon unterwegs war, so berichtet die Bibel, waren mindestens 4 verschiedene Könige an der Macht. Wenn wir uns verschiedene historische Quellen anschauen, dann werden es wahrscheinlich mindestens 8 Könige gewesen sein, die Daniel während seiner Zeit dort in Babylon, beziehungsweise später dann auch im Medo-Persischen Reich, erlebt hat. Das hat eine große Art von Flexibilität von jemandem gefordert, der in einem solchen Reich doch sehr nah und sehr eng auch mit den Königen zusammengearbeitet hat. Und schließlich im Alter von über 80 Jahren erlebt er, dass dort in diesem Reich, im zwischenzeitlich Persischen Reich, eine große Umstrukturierung ansteht. Der König von Medo-Persien, der Darius, er beschließt, dass er eine neue Organisationsstruktur braucht. Eine Struktur, die noch besser funktionieren soll als alles bisherige. Und so entscheidet er sich, 120 Satrapen einzusetzen. Wir könnten auch sagen 120 Statthalter. 120 Personen, die für verschiedene Gebiete des Reiches verantwortlich sind. Um auf die Weise sicherzustellen, dass doch der Arm des Königs möglichst weit ins Land hineinreicht. Und er entscheidet, dass er über diese 120 Satrapen 3 Minister einsetzen möchte. Und einer dieser Minister ist eben der über 80-jährige Daniel. Und der nächste Schritt in dieser Organisationsstruktur, die König Darius geplant hatte, war, dass er einen dieser Minister zum Premierminister ernennen möchte. Zum Ersten, zum Obersten der Minister. Und für Darius schien die Entscheidung eigentlich gefallen zu sein. Es gibt niemanden in diesem ganzen Reich, der besser geeignet wäre für diese Position als dieser Daniel. Diese Entscheidung, dieses Vorhaben, stoß aber auf großen Widerstand unter den Statthaltern und Ministern. Neid kam auf, Eifersucht auf diesen Daniel, der scheinbar aus Sicht des Königs besser geeignet war wie irgendeiner von ihnen. Und wie man es vielleicht aus der Politik doch auch immer wieder kennt, in diesem Moment beginnt eine Schlammschlacht. Man versucht irgendwie, diesen Daniel beim König schlecht zu machen. Irgendwo aufzuzeigen, dass dieser Daniel vielleicht doch überhaupt nicht dafür geeignet ist, der Oberste von ihnen zu sein. Und sie machen sich auf den Weg und sie überlegen und sie suchen und sie forschen, um irgendwo einen Anklagepunkt zu finden, um diesen Daniel eines Vergehens schuldig sprechen zu können. Es ist schon erstaunlich, dass die Bibel darüber berichtet, dass diese Statthalter und Minister so ausführlich suchen und forschen mussten, um irgendetwas beim Daniel finden zu können. Es gibt Menschen, da muss man nicht lange suchen. Manchmal liegen die Dinge offen auf der Hand und sie müssen nur angesprochen werden. Aber bei Daniel beginnen sie zu suchen. Und sie beginnen zu forschen und sie suchen irgendeinen Grund, den sie diesem Daniel vorwerfen können. Sie suchen nach irgendeiner verborgenen Leiche im Keller von Daniel. Aber sie können nichts finden. Wisst ihr, an dieser Stelle ist der Daniel für mich ein großes Vorbild. Ich wünsche mir, dass sollte die Situation eintreten, dass man irgendetwas versucht bei mir zu finden, was ich falsch gemacht habe. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Überlegungsfehlern und sonst irgendetwas, sondern von Dingen, die bösartig falsch oder im Wissen falsch gemacht wurden, dass man da nichts finden kann. Dass ich ein so reines Gewissen haben kann, dass ich sage, ich gebe mein Bestes. So ähnlich, wie es Daniel auch getan hat. Sie suchen, sie forschen. Und zwar nicht einfach nur, um ihm einen Ellenbogencheck zu geben. Hier ging es um sehr, sehr viel. Da wird Mühe dahinter gesteckt haben. Und sie stellen fest, bei Daniel ist nichts zu finden. Der Daniel hat sich in 80 Jahren seines Lebens scheinbar nichts zu Schulden kommen lassen, was sie jetzt vor dem Darius als Argument vortragen könnten, um Daniel in den Augen von Darius schlecht zu machen. Aber die Schlammschlacht ist damit noch nicht zu Ende. Wenn sie nichts finden können, dann müssen sie einen Grund besorgen, bei dem Daniel keine Chance hat, sich an Recht und Gesetz zu halten. Und Daniel muss den Ruf gehabt haben, ein sehr frommer Mann gewesen zu sein. Und sie wussten genau, an dieser Stelle ist für den Daniel eine rote Linie. Der Daniel ist gehorsam. Der Daniel ist loyal. Der Daniel macht vieles mit. Aber wenn es um seinen Gott geht, dann scheint Daniel eine rote Linie gezogen zu haben. Und das muss sein Umfeld bewusst gewesen sein. Und aus diesem Grunde, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Daniel Kapitel 6 aufschlagen und dort in diese Geschichte eintauchen und uns anschauen, wie diese Satrapen nun vorgegangen sind, um diesen Daniel doch noch zu Fall zu bringen. Daniel Kapitel 6 und wir lesen dort ab Vers 5. Daniel Kapitel 6 ab Vers 5. Da suchten die Minister und Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund finden und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm, König Darius, lebe ewig! Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott der Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Ein hinterhältiger Plan. Wenn sie schon bei Daniel nichts finden können, was ihm vorwerfen können, dann versuchen sie jetzt Gesetz und Recht so zu drehen, dass sie genau wissen, dieses Gesetz ist ausgefertigt, um Daniel zu Fall zu bringen. Einen anderen Grund hatte dieses Gesetz nicht gehabt. Und scheinbar ist es gelungen. Der Darius hat wohl diese Hinterhältigkeit in diesem Moment nicht geschnallt. Ihm ist nicht bewusst gewesen, was wohl eigentlich der Hintergedanke war. Klar, da treten die Minister und Satrapen auf im Namen aller Minister und aller Satrapen, außer einem, und meinen dem König an dieser Stelle hier einen Vorschlag zu machen, der doch aus Sicht des Königs doch eigentlich das Beste sein kann, was ihm passieren kann. 30 Tage alleine Anbetung dem König. Jetzt steht Daniel in einer Zwickmühle. Daniel ist konfrontiert mit zwei unveränderlichen Gesetzen. Auf der einen Seite das Gesetz der Meder und Perser, bei dem in diesem Kapitel 6 immer wieder, auch später im Laufe des Kapitels, immer wieder erwähnt wird, dass dieses Gesetz unveränderlich ist. Einmal ein Gesetz erlassen, einmal ein Verbot erlassen, kann dieses Gesetz nicht einfach widerrufen werden. Und auf der anderen Seite das Gesetz Gottes, das genauso, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, unveränderlich ist und nicht einfach aufgehoben wird. Das Gesetz Gottes ist ein Gesetz, von dem die Bibel berichtet, dass es schon seit Ewigkeiten besteht und auch in Ewigkeit Bestand haben wird. Ein Gesetz, das niemals geändert werden wird. Und Daniel steht mittendrin. Daniel muss sich nun entscheiden, welches dieser beiden unveränderlichen Gesetze für ihn Priorität hat. Die Gesetze sind so gegeneinander ausgerichtet, dass Daniel nicht die Möglichkeit haben wird, beiden Gesetzen treu zu sein. Dass Daniel nicht die Möglichkeit hat, in dieser Situation sowohl dem König Darius loyal zu sein, als auch seinem himmlischen König. Aber für Daniel scheint diese Frage oder diese Entscheidung keine schwere Entscheidung gewesen zu sein. Denn wir lesen weiter in Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Für Daniel war klar, Das Gesetz Gottes hat für ihn Priorität vor jedem Gesetz des Königs. Daniel war gehorsam, Daniel war loyal. Daniel hat immer dort, wo es möglich war, sich an die Gesetze gehalten, die in der Umgebung geherrscht haben, in der er als Minister, als Mitarbeiter, vielleicht auch einfach als Bürger eingesetzt war. Daniel war kein Rebell. Daniel war niemand, der von Anfang an die Gesetze völlig in Frage gestellt hat. Daniel war jemand, der gesetzestreu gelebt hat, der loyal war. Aber an diesem Punkt wird er für die Entscheidung gestellt, jetzt musst du entweder dem König treu sein oder Gott. Beides ist nicht mehr möglich. Keine Ahnung, ob Daniel in dieser Zeit bereits Fenster hatte, die er verschließen konnte. Vielleicht. Tatsache ist, dass Daniel nichts unternommen hat, um in irgendeiner Form seine Loyalität Gott gegenüber zu verheimlichen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Daniel grundsätzlich nicht arg schwer gewesen wäre, Gott auch im Stillen heimlich anzubeten. Ja, viele Augen werden ihn verfolgt haben, auf Schritt und Tritt. Und doch gibt es Möglichkeiten, auch Gott anzubeten, ohne dass es jeder sofort sieht. Aber für Daniel war klar, dass er seiner Linie, dass er seinem Prinzip, Gott treu bleiben zu wollen, dass er diesem Prinzip treu bleibt. Und Daniel muss schließlich mit den Konsequenzen leben. Vers 14, nachdem die Minister jetzt schließlich zum König gerannt sind, weil sie endlich einen Grund gefunden haben, darauf antworteten sie und sprachen vor dem König. Und jetzt achtet mal auf die Beschreibung, wie Daniel beschrieben wird. Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast anfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da wird nicht erwähnt, Darius, einer deiner Minister. Das wäre die logischste Beschreibung von Daniel an dieser Stelle gewesen. Darius, einer von den Kriegsgefangenen, einer von den Ausländern, einer von Abschaum. Das ist einer von denen, die dein Gesetz nicht beachten. Und wahrscheinlich realisiert Darius erst in diesem Moment, was eigentlich der Hintergedanke von diesem Gesetz war, das er wahrscheinlich wenige Tage vorher unterzeichnet hat. Wenn wir uns mit dem Buch Daniel beschäftigen, dann erleben wir in diesem oder entdecken wir in diesem Buch Daniel eine Menge an Konflikten, eine Menge an Begebenheiten, in denen Menschen, insbesondere Daniel und seine Freunde, aber auch darüber hinaus, in ihrer Freiheit ihre religiösen Überzeugungen ausleben zu dürfen, massiv eingeschränkt werden. Dieses erste Mal, dass wir diesen Konflikt begegnen, ist in Daniel Kapitel 1. Wenn sie aufgefordert werden, dort am Tisch des Königs mitzuessen, was alle anderen auch essen. Und es ist für Daniel und seine Freunde eine Herausforderung, sich dafür einzusetzen, ja, darum zu dealen, Angebote zu machen und zu verhandeln, dass sie schließlich zu dem Punkt kommen, dass sie ihren Glaubensüberzeugungen treu bleiben dürfen. Und ich glaube, ohne das Wirken Gottes in dieser Geschichte wäre es Daniels Freunden und ihm nicht erlaubt gewesen, sich einfach von etwas anderem zu ernähren, als von dem, was dem König vorgesetzt wird. Kurze Zeit später, Daniel Kapitel 3. Eine Geschichte, die wir sehr, sehr gut kennen und die auch Daniel 6 sehr, sehr, auch strukturell sehr gegenübersteht. Auch dort haben wir eine Geschichte, wo Daniels Freunde dazu aufgefordert werden, ein Standbild anzubeten. Und als sie sich aufgrund von ihrem Glauben geweigert haben, dieses Standbild zu verehren und indirekt dem König damit Ehre zu geben, werden sie aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung in den Feuerofen geworfen. Interessant an dieser Geschichte in Daniel Kapitel 3 ist, dass nachdem die Freunde aus dem Feuerofen wieder herauskommen und dem König bewusst geworden ist, dass hier doch noch jemand Stärkeres am Wirken ist, dass er in diesem Kapitel das dann damit endet, dass er sagt, und jeder, der irgendetwas gegen euren Gott sagt, der soll abgeschlachtet werden. Auch hier sehen wir wieder diese Spannung, die besteht in diesem ganzen Buch in der Frage, darf ich meinen Glauben, darf ich meine Religion frei ausüben? Wir haben Daniel Kapitel 6, die Geschichte, die wir uns gerade anschauen. Daniel Kapitel 7, die Beschreibung von dem kleinen Horn, dass das die eigentliche Anbetung zunichte machen möchte. Daniel Kapitel 8, eine Wiederholung von Daniel Kapitel 7, erneut die Betonung von diesem Horn, dass Gott die Anbetung streitig machen möchte. Daniel Kapitel 10, die Beschreibung von diesem Fürsten, der sich gegen Gabriel stellt, um Daniel überhaupt die Möglichkeit zu geben, mit dieser göttlichen Botschaft in Kontakt zu kommen, in Verbindung zu treten, solange bis Michael auftaucht. Daniel Kapitel 10, 11 und 12, die Beschreibung des Königs des Nordens und des Königs des Südens und Wenn wir dieses Kapitel studieren, merken wir auch, es geht auch am Ende wieder um die Frage, wer darf angebetet werden? Wer wird angebetet? Wer entscheidet darüber, wer angebetet werden darf? Das Buch Daniel ist ein Buch, in dem wir immer wieder Situationen beobachten, wo es Menschen nicht erlaubt ist, ihren Glauben, ihre Überzeugungen, ihre Religion frei auszuüben. Wenn wir zurückgehen zu Daniel Kapitel 6, dann lesen wir in Kapitel 17 und vor allem im ersten Teil, dass schließlich auch Daniel, weil er seinen Überzeugungen treu geblieben ist, dafür bestraft wurde. Daniel Kapitel 6, Vers 17, dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Wir leben in einer Zeit, in der wir Religionsfreiheit wahrscheinlich von dem, wie wir es wahrnehmen, wie wir es spüren, in unserer Gesellschaft als etwas Selbstverständliches wahrnehmen. Wir sind dankbar, dass wir uns Sabbat für Sabbat hier treffen dürfen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um gemeinsam zu singen, gemeinsam zu beten, gemeinsam die Bibel zu studieren, gemeinsam der Predigt zuzuhören. Es ist ein Wert, den wir schätzen und vielleicht doch auch ein Wert, den wir manchmal für sehr selbstverständlich halten. Aber so selbstverständlich ist das nicht. Noch unter den Eindrücken von den Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg war es der 10. Dezember 1948, als in Paris die Vereinten Nationen zusammengekommen sind, um dort ein Dokument zu veröffentlichen, bei dem sie gemeinsam erklären, was Menschenrechte sind, auf die sich alle Völker, die zu diesen Vereinten Nationen dazugehören, verbindlich erklären, diese Menschenrechte zu achten. Gerade in den Jahren vorher, die Kriegsjahre, diese Eindrücke, die dort noch da waren, wo Menschenrechte verletzt wurden, wo Dinge passiert sind, die wahrscheinlich viele von uns sich nicht vorstellen können, manche vielleicht von euch miterlebt haben, Dinge, die an Brutalität und Grausamkeit nicht zu überbieten waren, waren der Auslöser, dass die Vereinten Nationen zusammengekommen sind, um zu sagen, selbst dann, wenn wir im Konflikt miteinander stehen, wollen wir Regelungen vereinbaren, wie wir menschlich miteinander umgehen. In dieser Menschenrechtsverordnung steht schließlich im Artikel 18, jeder hat das Recht auf Gedanken, Gewissen und Religionsfreiheit. Es dauerte allerdings in den meisten Ländern einige Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger, bis dieses Recht tatsächlich auch etabliert wurde. Es war ab 1848 war so der erste Vorstoß auch in der Schweiz, Religionsfreiheit zu garantieren. Diese Religionsfreiheit in der Schweiz war aber beschränkt auf die anerkannten christlichen Kirchen. Diese anerkannten christlichen Kirchen hatten tatsächlich nun die Freiheit gehabt, ihre Religion auszuüben. Das heißt auch, dass jeder, der in der Schweiz gelebt hat, das Recht hatte, sich einer dieser Gruppen anzuschließen, Teil dieser Gruppen zu werden. Aber andere Gruppen, die nicht anerkannte christliche Gruppen waren, war es nicht erlaubt, sich denen anzuschließen. Also auch hier, der erste Schritt war noch keine vollständige Religionsfreiheit, wie wir sie vielleicht heute für selbstverständlich sehen. Schließlich ab 1866 begann dann schließlich die gleichberechtigte Anerkennung der christlichen Kirchen. Also während es vorher durchaus noch Unterschiede gab, wurden jetzt zumindest mal die Anerkennung gleichgestellt. In der Bundesverfassung 1874 wurde schließlich die Religionsfreiheit auch in der Verfassung festgehalten. Allerdings mit einer Ausnahme. Jesuiten durften auch zu diesem Zeitpunkt ihre Religion nicht ausüben. Und Geistlichen war es verboten, sich in den Nationalrat wählen zu lassen. Wir sehen auch hier, es hat sich zwar mehr und mehr geöffnet, aber immer noch gab es Einschränkungen, je nachdem, welche Religion man ausgeübt hat oder auch nicht. 1973 wurde schließlich das Jesuitenverbot aufgehoben, aber dennoch durften Bistümer nur mit Erlaubnis des Bundes gegründet werden. 1999 war es endlich soweit, dass in der Schweiz auch Geistliche in den Nationalrat gewählt werden durften. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, in der ich schon gelebt habe. Für euch war das vielleicht schon ein bisschen früher der Fall. Aber das ist Geschichte, die ich miterlebt habe. Vielleicht habe ich sie nicht bewusst miterlebt, weil ich in einem anderen Land gelebt habe und mit Politik wahrscheinlich noch nicht so viel am Hut hatte. Aber es war erst 1999, als schließlich auch Geistliche das Recht hatten, sich überhaupt wählen zu lassen. 2001 wurde schließlich diese Bistumsklausel, dieser Bistumsartikel aufgehoben und auch ohne Erlaubnis der Politik durften Bistümer gegründet werden. Und eine in der näheren Vergangenheit, 2009 schließlich, das Verbot des Baus von neuen Minaretten. Wir sehen, die Geschichte der Religionsfreiheit in der Schweiz ist auch eine sehr dynamische Geschichte und auch eine Geschichte, die noch recht jung ist, die immer wieder auch Veränderungen erlebt hat. Ich bin heute dankbar, dass wir im Großen und Ganzen Religionsfreiheit auch hier als einen sehr, sehr wichtigen Wert auch sehen. Besonders jetzt auch in den letzten 2 Jahren, während zahlreiche Einschränkungen, mit denen wir uns wahrscheinlich alle herumgeplagt haben, war doch auch immer wieder die Diskussion, welchen Wert Religionsfreiheit hat. Und wenn wir uns anschauen, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Einrichtungen bei uns hier in der Schweiz, wurde die Religionsfreiheit sehr, sehr hoch gehalten. Wir durften als Kirche uns mit mindestens 50 Personen treffen, wo das weder im Privaten erlaubt war, wo das für Vereine verboten war, wo das nicht erlaubt war, dass sich die Unternehmen, Betriebe in dieser Größe treffen durften. Als Kirchen wurde immerhin das Recht von mindestens 50 Personen aufwärts erhalten. Also auch dort sehen wir immer wieder das Ringen um einen Wert, der an sich in unserer Gesellschaft sehr hohe Akzeptanz genießt und dadurch vielleicht auch mehr und mehr für uns als selbstverständlich angesehen wird. Und doch zeigen die letzten Wochen, die letzten Monate, dass es auch in der Schweiz eine Tendenz gibt, dass gerade diese Religionsfreiheit auch mehr und mehr eingeschränkt wird. Nicht so, wie wir es vielleicht in anderen Ländern kennen, wo man sich darum fürchten muss, dass wenn wir uns in so einer Form wie hier versammeln, dass unter Umständen nachher hohe Strafen für uns drohen. Und doch sehen wir, dass diese Religionsfreiheit, dieser hohe Wert an verschiedenen Stellen langsam gelöst wird. Ein Beispiel. Am 18. Juni 2022 in Zürich fand gerade ein Pride-Umzug statt, eine Versammlung der LGBTQ-Bewegung, also der Homosexuellen und so weiter, die sich dort versammelt haben. In dieser Gruppe, in diesem Umzug, war auch ein Christ, der lautstark Bibeltexte gegen Homosexualität zitiert hat. Ich möchte nicht mit euch darüber diskutieren, ob das der angemessene Ort ist, auf die Weise seinen Glauben zu überzeugen und zum Ausdruck zu bringen. Aber Tatsache ist, dass dieser Mann, der dort laut Bibelverse zitiert hat, schließlich verhaftet wurde oder festgenommen wurde, dass ihm ein Strafverfahren eröffnet wurde und bei der Urteilsverkündung, in der er eine Geldbuße bekommen hat, wurde argumentiert, dass er wegen Verletzung des Diskriminierungsverbotes und weil er Ansichten vertritt, die im Jahr 2022 in Mitteleuropa nicht mehr zeitgemäß sind. Ich möchte nicht mit euch darüber diskutieren, ob die Aktion von diesem Mann gerechtfertigt war oder nicht. Was mich aber erschreckt, ist die Art und Weise, wie das Urteil begründet wird. Dass die beiden Gründe eigentlich Gründe sind, die dazu führen, dass das Recht, seinen Glauben, seine Überzeugungen frei zum Ausdruck bringen zu dürfen, mit dieser Begründung massiv eingeschränkt wird. Denn wer entscheidet darüber, welche Ansichten im Jahr 2022 in Mitteleuropa zeitgemäß sind? Wir haben eine zweite Sache, die in letzter Zeit passiert ist. Im Kanton Fribourg wird gerade ein neues Religionsgesetz vorbereitet. Ein Gesetz, in dem Vereine dazu verpflichtet werden, also in diesem Gesetz geht es insbesondere um die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat, also welche Rechte dort vorherrschen. Und dort sollen diese Vereine den religiösen Frieden akzeptieren. Übersetzt bedeutet es, und es steht auch so in diesem Entwurf, der im Moment vorliegt, auch mit drin, dass keine Bekehrungsversuche unternommen werden dürfen. Nur dann gilt ein Verein als anerkannter Verein nach diesem neuen Gesetz. Außerdem schreibt dieses neue Gesetz vor, dass die Vorrangstellung des Zivilrechts und der an Universitäten gelehrten Wissenschaft vor religiösen Überzeugungen stehen soll. Es ist immer noch nicht so, dass wir Angst haben müssen, uns hier versammeln zu dürfen. Wir haben in anderen Teilen der Welt ganz andere Herausforderungen, ganz andere Probleme. Und doch haben wir hier ein zweites Beispiel, dass dieser Wert der Religionsfreiheit doch auch hier wieder im Rahmen von diesen Diskussionen, von Gesetzgebungen zum Teil in Frage gestellt wird. Wir erleben es, wie Jugendliche, wie Studenten, wie Auszubildende große Probleme haben, den Sabbat zum Teil frei zu bekommen bei Prüfungen. Obwohl wir in der Schweiz den Wert der Religionsfreiheit haben, obwohl in der Schweiz in der Verfassung die Religionsfreiheit festgeschrieben ist, haben wir genügend Beispiele, wo es Jugendlichen in der Ausbildung, im Studium zum Teil fast unmöglich gemacht wird, ihre Prüfungen an einem anderen Tag als im Sabbat abzulegen. Jetzt gerade hatten wir wieder ein Beispiel gehabt von einem Rekruten, der aufgefordert wurde, am Sabbat seinen Dienst zu leisten. Und auch dort war die Entscheidung am Ende, die Dienstpflicht ist höher zu bewerten als Religionsfreiheit. Wir haben also vielleicht schleichend, aber doch auch hier bei uns in der Schweiz Tendenzen, die diesen Wert der Religionsfreiheit angreifen. Ich möchte euch keine Angst heute machen. Aber ich glaube, dass es gut für uns ist, uns immer wieder bewusst zu machen, dass so Werte wie Religionsfreiheit auch für uns nichts Selbstverständliches ist. Dass Religionsfreiheit kein Selbstläufer ist. Dass es wichtig ist, auch dass wir als Christen bereit sind, uns hinzustellen und diesen Wert verteidigen. Gemeinsam mit anderen Kirchen setzen sich die Adventisten bereits seit vielen, vielen Jahren, sowohl in der Schweiz als auch weltweit, für diesen Wert der Religionsfreiheit ein. Religionsfreiheit bedeutet, dass jeder Mensch seine eigene Glaubensüberzeugung wählen darf, sich einer Religionsgemeinschaft anschließen darf und soweit diese Ausübung der Religionsfreiheit nicht die Rechte eines anderen beschränken, seinen Glauben und seine Überzeugung ausleben darf. Egal, ob dieser Mensch jetzt ein Christ, ein Jude, ein Moslem oder sonst irgendjemand ist. Wir setzen uns also auch dafür ein, dass andere Religionen, andere Weltanschauungen ihr Recht behalten, ihren Glauben, ihre Überzeugung frei auszuwählen. Weil wir davon überzeugt sind, dass auch Gott uns genau diese Entscheidungsfreiheit lässt. Auch Gott zwingt niemanden dazu, ihm zu dienen. Auch Gott stellt an keiner Stelle die Regel auf, dass nur er der Einzige ist, der angebetet werden darf und ansonsten muss eine Bestrafung folgen. Ja, Gott wirbt darum und Gott zeigt die Folgen auf, was es bedeutet, wenn wir anderen Göttern und anderen Ideen nachlaufen. Aber Gott gibt jedem Menschen die freie Entscheidung zu entscheiden, ob er Gott nachfolgen möchte oder ob er einen anderen Weg einschlägt. Warum sollten wir im Miteinander, in der Art und Weise, wie wir untereinander miteinander umgehen, genau andere Menschen diesem Recht einschränken oder es zulassen, dass diese Einschränkungen durchgesetzt werden können? Gehen wir zurück in die Geschichte von Daniel. Daniel hat genau das erlebt. Daniel hat erlebt, dass er in der Ausübung seiner Religion, seiner Glaubensüberzeugung eingeschränkt wurde. Er musste mit den Konsequenzen leben. Die Konsequenzen sind ihm nicht erspart geblieben. Gehen wir noch einmal Daniel Kapitel 6, Vers 17. Da befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Also diese Aussage ist auf der einen Seite unter Umständen eine Hoffnung, dass dieser Gott stark genug ist, aber vor allem ist es ein Ausdruck von völliger Aufgabe. Der Daniel sagt, ich kann nichts mehr für dich tun. Mir sind die Hände gebunden, ich muss dich in diese Löwengrube werfen. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist zu hoffen, dass dein Gott vielleicht die Möglichkeit hat, dich vor diesen Löwen zu retten. Und schließlich Vers 23. Nachdem der König auch eine schlaflose Nacht hinter sich hatte und am Morgen gleich wieder nach draußen gerannt kommt, um zu schauen, wie es seinem zukünftigen Premierminister ergeht, da ruft ihm der Daniel entgegen, Vers 23. Mein Gott hat seine Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Gott hat Daniel beschützt. Daniel ist seinem Glauben, ist seiner Überzeugung treu geblieben, obwohl er aus gesetzlicher Sicht das Recht dazu nicht mehr hatte. Er hat sich entschieden, seine rote Linie sein zu lassen. Er hat sich entschieden, nicht weiter zu gehen, auch wenn es in diesem Moment ungemütlich werden könnte. Er hat sich entschieden, nicht von seiner Überzeugung, von seiner Loyalität Gott gegenüber abzuweichen, auch dann, wenn es für ihn den Tod bedeuten würde. Und die ähnliche Geschichte, ich habe es vorhin erwähnt, ist die Geschichte, die wir in Daniel Kapitel 3 haben. Daniels Freunde haben genau die gleiche Entscheidung auch getroffen. Auch sie waren bereit, sich lieber in dem Feuerofen verbrennen zu lassen, als dass sie sich vor diesem Standbild niederwerfen. Und als die Freunde dann vor dem Nebukadnezar gestanden sind, haben sie sogar gesagt, unser Gott kann uns retten. Ob er es macht, wir wissen es nicht. Es ist Gottes Entscheidung. Wenn er will und es macht, dann werden wir gerettet. Aber ansonsten sind wir lieber bereit, in diesen Feuerofen zu steigen. Die gleiche Entscheidung hat Daniel hier auch getroffen. Er sagt, es ist mir wichtiger, Gott treu zu bleiben. Ja, unter Umständen von diesen Löwen zerrissen zu werden. Aber niemals werde ich den König Darius anbeten. Der Darius war beeindruckt von dem, was er am nächsten Tag entdeckt hat. Und in seiner Begeisterung über die Errettung von Daniel und über die Macht, die der Gott Daniels hat, erlässt auch er schließlich wieder ein neues Gesetz. Und dieses neue Gesetz finden wir dann ab Vers 27. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniel zittert und sich fürchtet. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit, und sein Königreich wird nicht zerstört werden, und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und die Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt des Löwen errettet. Schön, dass er es erkannt hat, aber Religionsfreiheit ist das immer noch nicht. Wir haben viele Dinge, die wir hier in der Schweiz als selbstverständlich sehen dürfen. Und ich freue mich, dass wir uns bei vielen Dingen nicht ständig Gedanken und Sorgen machen müssen. Dass wir uns nicht ständig die Frage stellen müssen, ob wir genügend Nahrungsmittel im Supermarkt finden, auch dann, wenn die zarten Haferflocken gerade ausverkauft sind. Es geht uns sehr, sehr gut. Und es ist auch schön und beruhigend, auch für unsere Psyche zu wissen, dass wir uns auf Dinge verlassen können, die einfach da sind. Wir müssen uns nicht ständig Schreckensszenarien vor Augen malen, um dankbar zu sein für das, was wir haben. Wir dürfen auch einfach nehmen, was wir haben, und Gott dafür danken, dass wir doch in sehr guten und sicheren Umgebungen leben. Und doch, glaube ich, ist es gut, uns auch bewusst zu machen, dass gerade auch die Religionsfreiheit keine Sache ist, die einfach von sich selbst her existiert. Dass Religionsfreiheit nichts ist, was ohne Einsatz dafür einfach besteht. Ja, es ist ein Vorrecht, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und wir können es nicht oft genug auch Gott dafür danken, für das Vorrecht, was wir haben, was in so vielen anderen Teilen der Erde überhaupt nicht möglich ist. Und doch sehen wir, dass es sich lohnt, auch für diesen Wert zu kämpfen. Nicht nur für uns, nicht nur für unsere Rechte, sondern für Rechte, die wir als Rechte sehen, die Gott jedem von uns ermöglicht. Frei zu wählen, frei zu entscheiden, was unsere Überzeugung ist und welcher Überzeugung wir folgen möchten. Wenn ich die Geschichte von Daniel bis hierher anschaue, und gerade auch das Kapitel 6, dann sind für mich drei Punkte in dieser Geschichte sehr, sehr wichtig geworden. Es lohnt sich, Gott treu zu bleiben. Es lohnt sich, auch dann, wenn es unpopulär ist. Auch dann, wenn es Sanktionen mit sich bringen könnte. Auch dann, wenn es im Fall von Daniel sogar auf Leben und Tod geht, Gott treu zu bleiben. Und ich kann nicht verstehen, was es bedeutet, Gott treu zu bleiben, wenn es auf Leben und Tod geht. Aber die Geschichte zeigt mir, dass es sich lohnt, dass Gott eintreten kann, dass Gott unter Umständen die Treue schon hier auf der Erde belohnen wird, aber spätestens dann, wenn wir bei ihm sind. Der zweite Punkt, der mir in dieser Geschichte wichtig ist, ist, Religionsfreiheit ist nicht selbstverständlich. Und es ist ein Wert, für den es sich lohnt, auch einzutreten. Und der dritte Punkt, Gott schenkt uns die Freiheit. Gott schenkt uns die Freiheit, eine Entscheidung für ihn zu treffen, eine Entscheidung gegen ihn zu treffen. Gott schenkt uns die Freiheit, unsere Entscheidung zu bekräftigen, unsere Entscheidung auch zu widerrufen. Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir aus freien Stücken uns für ihn entscheiden. Das ist sein Wunsch, aber das ist kein Zwang.